Söder drohen Panikmache, das Kriegstrommeln der Eliten. Kassen diktieren Medizin. Wer nicht impft, wird bestraft. Und Erpressung, Missbrauch, Vergewaltigung. Schockprozess gegen Wiener Migrantenbande. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Am heutigen Montag starten in Sachsen die Herbstferien. In den kommenden Wochen folgen auch die anderen Bundesländer. Viele Deutsche freuen sich jetzt auf ein paar Tage Ruhe. Vielleicht den letzten Urlaub vor dem Winter. Doch genau der könnte für viele Reisende zur Belastung werden. Denn statt Sonne und Erholung drohen ausgefallene Flüge durch Drohnen. Doch gibt es diese Gefahr wirklich? Oder stimmt, was Kritiker vermuten? Es geht um Panik und die Akzeptanz der Aufrüstung.
Ob Frankfurt, München oder wie hier der Flughafen Berlin-Brandenburg. Immer wieder gibt es Drohnenalarm. Tausende Reisende bleiben am Boden. Für sie heißt es Chaos statt Urlaub. Ein Propaganda-Offizier der NATO schürt die Angst noch weiter. Seine Botschaft? Europa ist wehrlos gegen die unbemannten Flugobjekte. Abwehrwaffen? Nicht in Sicht. Wir haben erkannt, dass die Industrie gar nicht in der Lage ist, schnell zu produzieren, wenn wir ihr einen Großauftrag erteilen. Daher versuchen wir über die Investitionsprozesse innerhalb der NATO sicherzustellen, dass die Industrie vorbereitet ist, im Bedarfsfall Abwehrsysteme liefern zu können. Doch erleben wir tatsächlich eine Angriffswelle auf unsere Flughäfen? Oder eher eine Kampagne, gezielt inszeniert, um Angst zu erzeugen und Kontrolle zu sichern? Denn mit echten Fakten zur Drohnengefahr hält sich die Regierung auffallend zurück. Nur selten werden Zahlen genannt. Eine Ausnahme, der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr. Die Antwort der Landesregierung damals zeigt Erstaunliches. Schon 2023 gab es nahezu jeden zweiten Tag eine Störung des Flugverkehrs durch Drohnen. Doch damals keine Schlagzeilen, keine Panik, keine Forderungen nach einem Militäreinsatz. Heute dagegen Schweigen. Und zwar auf Anweisung, wie diese Antwort der Bundesregierung vom Juli beweist. Zahlen zu Drohnenvorfällen sind nun geheim. Wörtlich heißt es: Unter Federführung des Innenministeriums erstellt die Bundesregierung in der Regel alle 2 Wochen den Lagebericht hybride Bedrohungen, der als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft ist. Und plötzlich wird das Thema brisant. 12. September, Drohnenalarm über Polen. In Deutschland wird kein Flugobjekt gesichtet. Doch ausgerechnet an diesem Tag, scheinbar zufällig, verschickt die Bundestagsverwaltung einen sogenannten Lesetipp an die Abgeordneten. Das Thema? Militärische Nutzung von Drohnen, den, wie es dort heißt, Kalaschnikows der Lüfte. Kurz danach rollt die Drohnenhysterie los. Pünktlich vor den Herbstferien und damit, mitten in der Reisezeit, erreicht sie auch Deutschland.
Bereits vor einer Woche sorgte Kanzler Friedrich Merz mit einem Satz für Aufsehen. Er sagte, Deutschland sei noch nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Am Wochenende legte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach. Er kündigte ein Gesetz an, das den Abschuss von Drohnen erlauben soll. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht darin ein durchschaubares Muster. Er sagt, massive Flugstreichungen in der Ferienzeit könnten die Menschen für solche Forderungen empfänglich machen. Und vielleicht sollen sie das auch. Doch könnte hinter dieser Drohnenhysterie noch mehr stecken? Etwa das Ziel, Menschen dauerhaft in Angst und Anspannung zu halten. Schon vor den jüngsten Ereignissen sprach auf 1 mit dem brandenburgischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Christoph Berndt. Er vermutet, warum es in Deutschland derzeit keine echte Friedensbewegung mehr gibt.
Ja, also meine Frage, wie empfindet man die Bedrohung aktuell jetzt? Dann ist es so, dass wir ja in Deutschland, ich weiß nicht, seit 10 Jahren nicht zur Ruhe kommen. Seit Merkels Grenzöffnung, über Corona, Bauernproteste. Also wir kommen nicht zur Ruhe, wir werden ständig offiziell in Krisenstimmung gebracht. Menschen haben zu tun mit dieser hohen Inflation, haben zu tun, irgendwie über die Runden zu kommen. Sie haben jetzt zu tun in vielen Orten mit Bedrohung der inneren Sicherheit. Sie haben damit zu tun, dass eine Stimmung sich ausbreitet, dass in Deutschland alles bergab geht, dass man am besten das Land verlässt, wenn man noch kann, bevor hier alles untergeht. Die Menschen sind gehetzt und vielfach auch einfach müde. So. Und können sich nicht einfach jetzt mehr nur auf einen Punkt konzentrieren, sondern haben irgendwie mit der Misere, mit der täglichen Misere unglaublich viel zu tun. Viel mehr, als uns lieb sein kann.
Nicht nur der Drohnenalarm hat zuletzt für Aufregung bei Reisenden gesorgt. Schon vor über 2 Wochen gab es Berichte über Cyberangriffe auf mehrere europäische Flughäfen. Betroffen waren vor allem der Check-in an den Schaltern und die Gepäckabfertigung. Die Flüge selbst liefen zwar weiter, doch die Urlauber standen stundenlang in den Hallen. Wieder einmal traf es also diejenigen, die einfach nur verreisen wollten. Gleichzeitig kommt nun eine weitere Warnung, diesmal von Greenpeace. Die NGO spricht von einer angeblichen Gefahr für die deutsche Ostseeküste, einem beliebten Feriengebiet. Der Grund? Der Verkehr russischer Öltanker. Der Meeresbiologe Thilo Mark warnt vor sogenannten Geistertankern, die Umweltkatastrophen auslösen könnten. Er forderte die Bundesregierung auf, zu prüfen, ob diesen Schiffen die Durchfahrt durch deutsche Hoheitsgewässer verweigert werden kann. Beobachter meinen, die Zweifel an der Sicherheit der Schiffe ist vermutlich berechtigt, dennoch ist der Zeitpunkt der Warnung auffallend. Zudem gilt Greenpeace längst nicht mehr als unpolitisch. Für Aufsehen sorgte zudem ein gemeinsamer Auftritt des damaligen Greenpeace-Direktors Kumi Naido mit dem Milliardär und Spekulanten George Soros auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2015. Nicht nur bei den Tankern in der Ostsee, auch bei den Drohnen klingt die Erklärung der Regierung immer gleich. Die Bedrohung komme natürlich aus Russland. Und Europa müsse sich schützen mit mehr Waffen, mehr Aufrüstung und der Vorbereitung auf einen möglichen Krieg. So klang es auch beim EU-Ratstreffen in der vergangenen Woche. Dort forderte etwa der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Putin solle unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen. Ganz anders der Ton aus Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban warnte davor, sich in eine Kriegshysterie hineinsteigern zu lassen. Er sagte, der wirtschaftliche Niedergang Europas sei das wahre Problem. Für Panik vor Russland gäbe es keinen Grund.
So, we are stronger than Russia.
Wir sind stärker als Russland. Vergleichen Sie mal die Fakten. Wir haben mehr als 400 Millionen Menschen, Russland etwa 140 Millionen. Die europäische Wirtschaft ist so groß, Russland so klein. Wir alle zusammen haben viele größere Verteidigungsausgaben als die Russen. Also, warum haben wir eigentlich Angst?
Auf Viktor Orban gehört hat beim EU-Gipfel übrigens niemand. Stattdessen überschlagen sich seither wieder die alarmistischen Meldungen über Drohnen. Und schon am Dienstag will Markus Söder seinem Kabinett den Gesetzesentwurf zum Drohnenabschuss vorlegen. Eine gefährliche Entwicklung. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert das so. Das Polit- und Medienkartell trommelt zum Krieg. Wir sollen psychologisch vorbereitet werden. In einer Sondersendung erklärt er heute Abend die Hintergründe dieser künstlichen Hysterie und zeigt, welche Ziele wirklich dahinter stehen. Heute Abend exklusiv unter www.auf1.tv. Im Streit um Unregelmäßigkeiten bei der Bundestagswahl wächst der Druck auf die Regierung. Jetzt fordert auch die Partei Bündnis Deutschland eine Neuauszählung der Stimmen. Der Hintergrund? Offenbar könnten Stimmen für das Bündnis Sarah Wagenknecht versehentlich dem Bündnis Deutschland zugerechnet worden sein. Das BSW hätte nur dadurch den Einzug in den Bundestag verpasst. Der Vorsitzende von Bündnis Deutschland, Steffen Große, erklärte dazu wörtlich: Auch wir möchten keine Wählerstimmen verbuchen, die uns eigentlich nicht gehören. Über eine Neuauszählung muss der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages entscheiden. Doch der hat den Antrag seit 7 Monaten nicht einmal behandelt. Kritiker sprechen von einer bewussten Verzögerung. Die möglichen Folgen wären gravierend. Sollte das BSW tatsächlich über die 5%-Hürde gekommen sein, hätte sich die Sitzverteilung im Bundestag deutlich verändert. Die Grafik zeigt, in diesem Fall verfügte die Koalition von Union und SPD nicht mehr über eine eigene Mehrheit. Das würde bedeuten, Kanzler Friedrich Merz könnte sein Amt auf einer fragwürdigen Grundlage ausüben, ohne Legitimität. Immer häufiger wird kritischen Bürgern das Konto gekündigt. Vor den dramatischen Folgen warnt der Regierungsberater in vielen Ländern weltweit, Jorge Draisati, im exklusiven Gespräch mit Auf1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber im EU-Parlament.
Besonders in Europa verlieren viele Menschen Zugang zu Banken, was wir Debanking nennen. Sie verlieren ihn ohne Erklärung innerhalb eines Moments, innerhalb eines Tages, und sie haben keine Möglichkeit, das zu klären. Eine wirklich brutale Situation. Wenn Sie ein Geschäft haben, können Sie, wenn Sie eine Woche lang kein Bankkonto haben, bankrott gehen. Sie können Ihre Lieferanten und Ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Nicht einmal die Software, die Sie für E-Mail, Social Media oder Werbung verwenden. Als Non-Profit-Organisation können Sie ohne Spenden nicht überleben. Und Ihre Förderer wollen Sie nicht unterstützen, wenn Sie finanzielle Probleme haben. Ich sehe hier einen Mangel an Sensibilität, an Problembewusstsein, an Aufmerksamkeit. Denn wenn Sie heutzutage kein Bankkonto haben, sind Sie kein Teil der Gesellschaft, können nicht überleben. Sie können weder ein Geschäft noch Ihr persönliches Leben führen. Nur für die Zuschauer, was können Sie bar bezahlen? Ausschließlich Lebensmittel, denke ich. Es ist wirklich schlimm. Firmen gehen pleite, Organisationen brechen auseinander und aus Sicht der Menschen gesehen, was für Bargeldreserven haben wir? Fast keine. Wenn also das Konto eingefroren ist, wie bezahlt man seine Miete? Die Schule oder das Studium seiner Kinder? Das ist wirklich schlimm und gerade die Institutionen, die Lösungen kreieren sollten, tun es nicht, sondern geben die Verantwortung ab.
Das vollständige Gespräch zu den Gefahren des Debankings finden Sie unter www.auf1.tv. Auch auf 1 wurden bereits mehr als 10 Konten gekündigt, um unsere Aufklärungsarbeit zu verhindern. Doch aktuell hat auf 1 wieder ein Spendenkonto in Ungarn. Damit können Sie nun wieder freie, unabhängige Informationen unterstützen zu Themen, die die Systemmedien verschweigen. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Ab dem kommenden Jahr geraten deutsche Ärzte massiv unter Druck. Denn wer in seiner Praxis nicht impft, verliert künftig Geld. Und zwar viel Geld. Hintergrund ist eine neue Regelung bei der Abrechnung von Kassenleistungen. Ärzte, die keine Impfungen anbieten, verlieren 40% ihrer Vorhaltepauschale. In einer durchschnittlichen Praxis mit 1.000 Patienten bedeutet das ein Minus von rund 25.000 Euro im Jahr. Damit trifft die Neuregelung vor allem jene Mediziner, die sich weigern, ihre Patienten gegen ihren Willen zu impfen oder die auf mögliche Risiken hinweisen. Faktisch verlieren sie damit bis zu einem Fünftel ihres Einkommens. Der Arzt Ralf Tillenburg sieht darin ein gefährliches System. Auf seiner Website info-medico.de schreibt er wörtlich: Mit der Einführung der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland wurde unter dem Deckmantel des Sozialsystems ein Selbstbedienungsladen für die Pharmaindustrie geschaffen. Mit der Möglichkeit, unter Druck, Panikverbreitung und Angstmacherei die Menschen zu Nadeln und Pillen zu treiben. Dass die neue Gebührenordnung gemeinsam von den Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen beschlossen wurde, zeige laut Tillenburg eines deutlich. Die Krankenkassen haben kein Interesse an gesunden Patienten. In Bayern gehört Impfen jetzt offiziell zum Unterricht. Im staatlichen Lehrplan Plus steht wörtlich der Punkt: Hygieneerziehung und Schutz vor übertragbaren Krankheiten. Auf Anfrage von auf 1 bestätigte das Bayerische Kultusministerium: Ein besonderes Augenmerk liegt auf der aktiven Gesundheitsvorsorge, wie zum Beispiel der Immunisierung. Das bedeutet, der Themenkomplex Impfung ist fest in allen Schularten verankert, von der Grundschule bis zur Oberstufe. Zusätzlich führen die Gesundheitsämter an Schulen sogenannte Impfberatungen durch. Seit Ende 2023 läuft außerdem ein eigenes Projekt zur, wie es heißt, Aufklärung über die HPV-Impfung. In nur einem halben Jahr fanden 175 Veranstaltungen an bayerischen Schulen statt. Offiziell geht es dabei um Wirkungsweise, Nutzen und Risiken von Impfungen. Doch der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Werbung, vor allem für die HPV-Spritze. Von Todesfällen junger Menschen oder vom nachgewiesenen Anstieg der Gebärmutterhalskrebsfälle nach der HPV-Impfung in mehreren Ländern ist dagegen keine Rede. Statt kritischer Aufklärung erleben die Kinder und Jugendlichen also staatlich geförderte Impfpropaganda mitten im Klassenzimmer. Während Ärzte zum Impfen gedrängt und bayerische Kinder in der Schule indoktriniert werden, geht der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr an 3 Immunforscher. Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm bekannt. Ausgezeichnet werden der Japaner Shimon Sakaguchi sowie die US-Amerikaner Mary Bronco und Fred Ramsdell. Sie entdeckten Zusammenhänge zwischen T-Zellen und bestimmten Genen und legten damit den Grundstein für ein neues Verständnis des Immunsystems. Doch Kritiker warnen, genau diese Erkenntnisse könnten auch die Basis für Gentherapien und mRNA-Technologien sein, also für jene Verfahren, die bereits bei den umstrittenen Corona-Injektionen zum Einsatz kamen. Am Wiener Landesgericht hat heute der Prozess gegen eine mehrköpfige Migrantenbande begonnen. Ein Verfahren, das Österreich erschüttert. Das Opfer ist eine 28-jährige Lehrerin. Monatelang soll sie von den Männern erpresst, missbraucht und in einem Fall sogar vergewaltigt worden sein. Auf der Anklagebank sitzen Männer aus Rumänien, Afghanistan und dem Irak. 3 von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft. Laut Anklage hatten die mutmaßlichen Täter gedroht, intime Fotos der Lehrerin zu veröffentlichen, falls sie sich ihren Forderungen widersetzt. Die Verteidigung spricht dagegen von einvernehmlichen Beziehungen und wirft der Staatsanwaltschaft vor, sich allein auf die Aussage des Opfers zu stützen. Ein psychologisches Gutachten bestätigt allerdings eine posttraumatische Belastungsstörung und eine schwere Depression der Frau, ausgelöst durch die mutmaßlichen Taten. Mehrfach soll die Lehrerin versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Zum Schutz der Frau wurden Teile der Verhandlungen von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Geplant sind 4 Prozesstage. Das Urteil soll am 20. Oktober fallen. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war beim Prozess vor Ort und zieht nach dem ersten Verhandlungstag ein erstes Fazit.
Die Anklage schockiert. Über Monate hinweg soll eine 28-jährige Lehrerin von mehreren minderjährigen Migranten erpresst, sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sein. Die Frage der Schuld wird das Gericht und den Schöffensenat in den kommenden Tagen intensiv beschäftigen. Gab es tatsächlich Missbrauch, Erpressung, Vergewaltigung oder geschah all das einvernehmlich und werde lediglich hochgekocht, wie die Angeklagten und ihre Verteidiger beteuern? Von dieser Frage unabhängig zeigt der Fall und auch das Verfahren der Prozess heute ein erschreckendes Sittenbild. Der Umstand, dass eine multiethnische Bande, großteils bestehend aus Minderjährigen mit fremder Staatsangehörigkeit, Irak, Afghanistan, Rumänien, über Monate lang ihr Unwesen treibt, Straftaten begeht, mit Drogen dealt, dass deren Anhörige zum Teil schon mehrfach polizeibekannt sind, trotz ihres jungen Alters, und die dennoch mit ihren Taten unverhohlen prahlen. Dieser Umstand rückt in diesem Prozess in den Hintergrund. Ja, es wird uns beinahe normal und nicht weiter hinterfragenswert angesehen. Dabei sind es genau diese Umstände, die Missbrauchsfällen wie diesem hier überhaupt den Boden bereiten. Und diese Umstände beschränken sich nicht auf die heute Angeklagten. Abertausende junge Migranten in Wien und auch in anderen Städten begehen ihren Alltag auf dieselbe Art und Weise. Polizei und Justiz sind weitestgehend hilflos, hinken in der Aufklärung der zahlreichen Straftaten immer nur hinterher. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kriminellen kann ohnehin nicht belangt werden, weil sie noch strafunmündig sind. Weitere unzählige Opfer sind vor diesem Hintergrund vorprogrammiert. Die etablierte Politik hat darauf keine Antwort. Und man sollte sich eine solche von ihr auch nicht erwarten, hat sie doch mit ihrer multikulturellen Ideologie erst die Voraussetzungen dafür geschaffen. Und die Politik sollte daher bei jedem Prozess wie dem heutigen mit auf der Anklagebank sitzen.
Der Prozess in Wien zeigt auch ein tiefes Dilemma der heutigen Frauenbewegung. Denn ausgerechnet viele linke Feministinnen haben die Massenmigration bejubelt und damit eine Entwicklung unterstützt, deren Hauptopfer heute Frauen selbst sind. Schon seit Jahren warnt etwa die bekannte Feministin Alice Schwarzer vor genau dieser Folge. Und immer mehr junge Frauen erkennen nun diesen Widerspruch. Eine von ihnen ist Reinhild Boosdorf, Gründerin der Frauenorganisation Lucreta. In den Augen des Systems ist sie offenbar so gefährlich, dass die Illustrierte Stern Lucreta sogar eine ganze Undercover-Story widmete. warum Reinhild Boosdorf Feminismus von rechts fordert und was das für die Zukunft der Frauen bedeutet, erklärt sie jetzt im Interview des Tages.
Frau Boosdorf, Sie haben ja die rechte Frauenorganisation Lucreta gegründet. Betreiben einen sogenannten Feminismus von rechts. Der politische Gegner wirft Ihnen regelmäßig vor, dass es sich ja dabei um einen Widerspruch in sich handelt. Wie würden Sie sich denn dazu äußern?
Ich würde sagen, dass es kein Widerspruch ist, weil wenn man sich die Geschichte des Feminismus anguckt, dann muss das auch nicht so aussehen wie heutzutage, wo Männer mit Nagellack auf Demos für mehr Frauenrechte beziehungsweise mehr Platz in Frauenräumen demonstrieren. Ich denke, dass die Nutzung des Begriffes Feminismus durchaus sinnvoll ist, weil es halt nicht nur ein politischer, sondern auch ein popkultureller, gesellschaftlicher Begriff ist. Und Feminismus heutzutage auch nicht mehr so engstirnig ist wie vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner Deutung. Und gerade unter jungen Frauen der Begriff Feminismus nun mal auch mit Frauenpower verknüpft ist, mit Stärke, mit Mut in gewisser Art und Weise. Und wir als rechte Frauengruppe wollen natürlich, dass die Frauen mutig sind und zu uns kommen. Und deswegen benutzen wir den Feminismusbegriff.
Ja, aber bis jetzt scheint es ja augenscheinlich so, dass weniger Frauen als Männer in die oppositionelle Bewegung kommen. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Und wenn ja, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das sieht man ja auch, wenn man sich zum Beispiel anschaut in der AfD, wie die Mitgliederzahlen aussehen. Ich glaube, es sind mittlerweile 20% Frauen und 80% Männer. Natürlich, das ist so. Das liegt auch daran, dass es sehr unbequem ist, rechts zu sein, heutzutage oppositionell zu sein. Und natürlich viele Frauen es davor greut, irgendwie ausgeschlossen zu werden. Und gerade dafür sind wir ja da als Gruppe, dass wir sagen, okay, wir schaffen einen Raum, wo Frauen, die sagen, dass sie zum Beispiel mit dem modernen Feminismus nicht mehr d'accord sind, dass diese Frauen eben die Möglichkeit haben, auch aufgefangen zu werden, dass man sich einen Raum nimmt als rechte Frauen und eben dort Frauen miteinander vernetzt und das Netzwerk breiter und weiter knüpft.
Sie haben jetzt davon gesprochen, einen Raum für rechte Frauen schaffen zu wollen. Wie erfolgreich sind Sie denn damit? Welche Erfolge konnten Sie mit Lucreta verzeichnen?
Also uns gibt es jetzt seit 6 Jahren und gerade in diesem Jahr sehen wir, dass enorm der Zuspruch steigt. Wir sind enorm viral gegangen mit verschiedenen Aktionen. Wir waren im Mai bei einem Gerichtsprozess von einer jungen Frau, die vergewaltigt wurde durch einen Asylbewerber aus Bulgarien, der Moslem war. Wir machen seit Anfang des Jahres regelmäßig Kennenlerntreffen, zu denen halt auch wirklich sich Frauen getraut haben. Und ich glaube, je schlimmer die Situation für Frauen sind, ich meine, ich komme aus der Bundesrepublik, wenn man sich so anschaut, in der Nähe von Köln, ist es nicht unbedingt nett, in Deutschland als junge Frau in NRW alleine in irgendeine Großstadt zu fahren. Und je schlimmer die Situation, desto mehr Frauen merken, okay, irgendwie werde ich nicht geschützt. Irgendwie haben wir in Deutschland ein Problem mit Migration, mit Delikten durch importierte Gewalt quasi verursacht. Und deswegen wächst unser Netzwerk. Und wir sind mittlerweile schon im guten dreistelligen Bereich und gerade in der Bundesrepublik schon sehr stolz. Wir waren dieses Jahr in Hamburg, wir waren in Karlsruhe, wir waren in Ostdeutschland, in Halle und auch in Köln natürlich, quasi meiner Heimatgegend und haben mehr und mehr junge Frauen angesprochen und auch dazu bewegt, sich bei uns zu engagieren.
Wenn wir den Blickwinkel jetzt etwas weiter fassen, ist es, obwohl die Zeit ja eigentlich danach schreit und man sich der Mainstream ja auch selber feministisch gibt, werden ja also konservative Frauenfiguren in den Medien kaum abgebildet. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache dafür?
Ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Rechten ein Problem haben, uns zu überlegen, was ist unser Frauenbild eigentlich, was wollen wir? Weil gerade in der heutigen Zeit sehe ich es, dass es eben nicht braucht, noch mehr biedermeierliche Frauen, die sich eine Zurück an den Herd-Ideologie wünschen, sondern wir brauchen Frauen, die mutig und stark sind. Natürlich auch eine starke Familienpolitik, die Frauen auch dazu ermutigt, Kinder zu kriegen. Aber am Geist der Zeit orientiert irgendwo. Und das ist, denke ich, so eine Sache, die wir als Rechte auch lernen müssen.
Sie haben das Thema Familienpolitik jetzt schon angesprochen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig für eine starke Familienpolitik in Deutschland?
Kinder zu normalisieren, Kinder im Alltag zu normalisieren, dass es ganz normal ist, dass eine junge Frau Mutter ist und ihr Kind auch mitbringen kann, dass man Räume schafft. Ich meine, ich kritisiere das beispielsweise auch in der AfD viel, dass immer darüber gesprochen wird, man ist die Familienpartei, aber es werden keine Räume geschaffen, dass Frauen zum Beispiel, die mit ihrem Partner gleichzeitig parteipolitisch aktiv sind, beide zu einem Parteitag kommen könnten, dass man da zum Beispiel Kinderbetreuung schafft, solche Sachen, dass man grundsätzlich sagt, es ist völlig in Ordnung, dass Frauen auch ihre Kinder mitnehmen zu gewissen Veranstaltungen und dass man das so nach und nach wieder normalisiert, dass Kinder eben nicht irgendwie eine separat gedachte Gruppe, die den Tag, ihre Hauptzeit am Tag in der Kita, in der Schule oder in der Krippe verbringt, sondern halt wirklich auch Teil in unserem Alltag ist und integriert wird.
So, Sie würden dann auch eine gewisse Vorbildfunktion, sage ich jetzt mal, bei den rechtskonservativen Parteien, AfD in Österreich, die FPÖ sehen?
Ja, natürlich. Also man kann nicht sagen, wir haben ein demografisches Problem und selber das aber nicht prägen und vorangehen. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass die Leute viele Kinder kriegen, sondern dass man auch den Raum schafft, dass Leute ermutigt werden, Kinder zu kriegen und sich auch wohlfühlen in ihren Gruppen, dass man da halt einfach eine gewisse Familienfreundlichkeit wieder schafft und halt auch überlegt, am Geist der Zeit eben auch diese Debatte, die ja viel geführt wird. Heutzutage ist es natürlich problematisch, als Paar von einem Gehalt zu leben. Das ist meistens schlichtweg unmöglich und dass man da eben auch sich überlegt, wie man es hinkriegt, dass Mütter mehr gefördert werden, dass Heimerziehung mehr gefördert wird, also für Frauen, die zu Hause bleiben oder Männer, die zu Hause bleiben und ihre Kinder erziehen wollen, dass das grundsätzlich etwas ist, was die AfD durchaus zum Beispiel in Deutschland voranbringen sollte und die FPÖ auch in Österreich und dass man grundsätzlich als Recht einfach versucht, okay, wir sehen Kinder nicht als Gefahr. Ich fand zum Beispiel, diese Woche gab es ein Novum im Deutschen Bundestag, da hat eine Grünen-Politikerin eine Rede gehalten und hatte ihr Kind dabei in der Trage mit auf dem Arm. Und das sind so Sachen und Bilder, die ich mir eigentlich auch von einer rechten Familienpartei wünschen würde.
Nicht nur die Aktivistin Maler Svenja Liebig tanzt dem System mit ihrem Geschlechtswechsel auf der Nase herum. Das Beispiel macht nun offenbar Schule. Denn als nun ein Wiener Ex-Rotlichtboss die Aufforderung zum Haftantritt erhielt, ließ auch er sein Geschlecht kurzerhand ändern. Die schillernde Persönlichkeit aus dem Rotlichtmilieu scheint wohl auch in Haft die Gesellschaft von Frauen zu bevorzugen. Wörtlich kommentierte er: Ich freue mich besonders aufs gemeinsame Duschen und Spazierengehen mit den Frauen. Ich mache mir dort mit den Damen eine gute Zeit. Doch dazu kann die Neofrau durch den Geschlechtswechsel nun auch noch um 4 Jahre früher in Pension gehen. Ob sein bzw. ihr Plan aufgeht, die Behörden mit dieser Aktion zu ärgern? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.